Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn man über Digitalisierung diskutiert, so wie ich das hier mit meinen Gästen im Podcast eigentlich öfter oder immer mache, dann kommt man neben technischen Fragestellungen eigentlich nicht an der Frage vorbei, wie verändert sich auch die Arbeitswelt und wie verändert sich das Arbeiten. Und dann kommen da schnell so Begriffe wie New Work oder Arbeitsplatz der Zukunft. Und das sind super spannende Diskussionen, die wir hier auch gerade ja im Podcast in einigen Folgen behandeln, in der Vergangenheit, in den letzten Wochen und aber auch in den nächsten Wochen. Und ich finde eine Diskussion, die sehr, sehr spannend ist, aber die manchmal so ein bisschen dann auch zu kurz kommt, ist so die Frage, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf Unternehmenskultur, auf Unternehmensprozesse und aber eigentlich auch auf die Unternehmensform im rechtlichen Sinne. Und ich finde, das ist etwas, worüber man mal nachdenken kann, nachdenken sollte und man auch so ein bisschen überlegen kann, ja, rechtliche Form, Eigentumsform, wie kann man damit umgehen und ist vielleicht auch das, was wir da heute haben, noch zeitgemäß. Und das ist total spannend. Und ich freue mich, dass wir heute genau auf dieses etwas unterbelichtete Thema, wie ich manchmal finde, mal den Blick werfen dürfen. Denn heute reden wir über Verantwortungseigentum als Unternehmensform für digitale Berufe. Und wir fragen uns, wie Purpose Economy in diesem Zusammenhang neue Möglichkeiten eröffnen kann. Ich konnte einen Gast gewinnen, der über diese Fragestellung nicht nur intellektuell nachgedacht hat, sondern hier neue Wege umgesetzt hat und der uns wirklich aus der Praxis und aus dem FF berichten kann. Mein heutiger Gast ist ein echter Enthusiast, wenn es um Verantwortungseigentum geht. Und ich freue mich, dass heute Elias Saalmann, der Geschäftsführer von Dive GmbH, zu Gast ist. Elias, herzlich willkommen und danke, dass du heute Zeit für uns hast.
Ja, hallo Jan. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und ich freue mich drauf, mit dir darüber nachzudenken.
Ja, ich freue mich total auf die Diskussion, bin total gespannt, was ich heute und was wir heute auch als Podcast-Hörer von dir lernen dürfen. Bevor wir jetzt einsteigen in all die Details und Purpose Economy und diese ganzen Fragen, sag doch bitte einfach mal ein paar Worte zu dir, zu deinem Werdegang und auch zu Dive, was ihr da so treibt.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, das ist in dem Fall sogar wichtig, um zu verstehen, warum wir jetzt in Verantwortungseigentum sind. Also erstmal zu mir, Elias Saalmann. Ich bin gelernter und danach studierter Informatiker, Softwareentwickler. Also komme nicht aus den Wirtschaftswissenschaften oder ähnlich, sondern bin passend zu deinem Podcast eigentlich auch Techniker. Und so eine Biografie wie viele, vergleichbar würde ich sagen, schon in der Jugend mit Softwareentwicklung angefangen. In der Jugend auch schon das erste Geld sozusagen damit verdient und total in so ein Dienstleistungs-Mindset, würde ich sagen, zeichnet mich aus oder macht mich aus. Und bei Dive ist eigentlich genau das unser Programm. Also wir sind Dienstleistungsunternehmen für Softwareentwicklung. Das heißt, wir erbringen Projektunterstützung und Projektunterstützungsdienstleistungen in Projekten, in denen Software entwickelt wird. Und wir sind die Experten, Expertinnen für Softwareentwicklung, werden damit reingeholt. Vergleichbar, wie viele andere Unternehmen das ja auch machen. Viele große auch. Und wir gehören halt eher zu den kleinen mit roundabout 10 Personen, die wir sind. Genau, im Grunde muss man sich nur merken, wir sind ein Team von Softwareentwicklern, die in Projekten unterstützen.
Ja, und dann seid ihr aber auch was eben Besonderes, weil ihr dieses Thema Verantwortungseigentum und Purpose Economy lebt. Und bevor du, ich glaube, lass uns da nochmal später zurückkommen. Deswegen ist, glaube ich, dieser Kontext ja auch so wichtig. Ja, aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Es gibt diesen Begriff Purpose Economy. Der ein oder andere Hörer, ein oder andere Hörerin mag den kennen oder auch nicht kennen oder schon mal gehört haben. Was ist denn das? Woher kommt die Idee und worüber reden wir hier?
Ja, da muss man ein bisschen ausholen, weil die Idee ist gar nicht so neu. Aber es fängt mit dem Gedanken an, sich zu überlegen, was eigentlich der Zweck von einem Unternehmen ist. Und wenn man das ganz polarisierend darstellen will, könnte man auf der einen Seite argumentieren, der Zweck eines Unternehmens ist primär, dass es Geld verdient und dass dieses Geld, das es verdient, also die Gewinne, die es macht, dann denjenigen zugutekommt, denen das Unternehmen gehört. Also das Thema Eigentum ist sehr, sehr wichtig. Das wäre sozusagen eine rein gewinnorientierte finanzielle Betrachtung von Unternehmen beziehungsweise von Unternehmenszweck und von Eigentum an Unternehmen.
Und das ist so ein bisschen ja so die klassische Sicht, oder? Die wir eigentlich haben.
Ja, genau. Es ist die klassische Sicht. Und man darf auch nicht vergessen, dass sehr ganz, ganz vielen in unserem System darauf basiert, weil ja zum Beispiel Versicherungen oder Rückversicherungen oder Pensionsfonds, Rentenversicherungen ja das ganze Kapital nehmen und in Unternehmen investieren, in Form von Aktien zum Beispiel. Mhm. Und genau darauf ja bauen, dass es Gewinne gibt, die sie dann kriegen in Form von Dividenden zum Beispiel. Also das ist die klassische Form, die es gibt. Und man kann sich dann aber die Frage stellen, ist das richtig? Ist das der einzige Zweck von Unternehmen? Weil das Unternehmen hat ja zum Beispiel auch im Handelsregister eingetragen, jetzt bei einer GmbH zum Beispiel, einen Zweck. Und da steht nie Gewinn machen und an die Eigentümer ausschütten, sondern da steht irgendwas anderes. Bei uns steht zum Beispiel die Erbringung von IT-Dienstleistungen. Bei anderen steht, dass sie irgendwelche Maschinen bauen oder dass sie vielleicht ein Krankenhaus betreiben. Manche schreiben explizit in den Zweck sogar rein, dass sie besonders Mitarbeitenden orientiert oder so agieren wollen. Das heißt, es gibt ja noch mehr als diesen Selbstzweck, Gewinn zu machen. Und bei der Purpose Economy oder beim Verantwortungseigentum hat man sich überlegt, was es für Prinzipien braucht, damit das im Vordergrund steht und das quasi zu Ende gedacht, dass ein Unternehmen eben einen Zweck hat und nur dieser verfolgt wird und nicht die Interessen von finanziellen Kapitaleigentümern sozusagen. Und die Idee ist schon ziemlich alt. Die große Erzählung, wer das zuerst gemacht hat, war Carl Zeiss. Das Unternehmen werden sicherlich viele kennen, sehr erfolgreiches deutsches Unternehmen, das zum Beispiel in Optiken für Mikroskope, aber auch für bestimmte Bestandteile in der Chipherstellung und so weiter herstellt, aus Jena. Und der Carl Zeiss hat schon im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, sich dieselbe Frage gestellt, aber ein bisschen außer anderen Betrachtung, weil er überlegt hat, was ist eigentlich, wenn ich aufhören will zu arbeiten als Unternehmer, was passiert dann mit meinem Unternehmen? Ich vererbe es an meine Kinder. Das ist sozusagen der natürliche Prozess, was mit Eigentum passiert, wenn man verstirbt. Und das wollte er nicht. Und es gibt verschiedene Gründe, warum man das nicht will. Zum Beispiel, weil die Erben das gar nicht wollen. Also es gibt ja genug Geschichten, wo die Kinder ein Unternehmen gar nicht haben wollen, die gar nichts mit zu tun haben wollen. Und die andere Geschichte ist, vielleicht traut man das seinem Kind gar nicht zu. Mhm. Und die Argumentation ist halt, ich möchte mein Unternehmen in verantwortungsvolle Hände übergeben. Und das hat sozusagen Carl Zeiss schon überlegt und schon damals dieses Stiftungsmodell sich überlegt, wo das Eigentum eines Unternehmens nicht mehr an privaten Personen hängt, sondern in eine Stiftung übertragen wird. Und eine Stiftung, die muss immer einen Zweck haben und die darf nur Dinge tun, die diesem Zweck sozusagen förderlich sind. Und das sozusagen der Zweck von so einer Unternehmensstiftung ist, diesem Unternehmen zu dienen, also dem Unternehmen Carl Zeiss selber. Daher kommt ursprünglich schon dieser Umsetzungsgedanke mit einer Stiftung. Und es gibt auch zahlreiche weitere große Beispiele, wie zum Beispiel Robert Bosch, dann in der Nachkriegszeit, 60er Jahre dann überführt worden, aus den gleichen Gründen in die Robert Bosch Stiftung. Da müsste ich jetzt lügen, wenn ich genau weiß, seit wann das sozusagen wieder so einen Aufschwung bekommen hat, auch für Startups, würde man sagen, so mindestens seit 10 Jahren, gibt es eben diese ganze Bewegung unter dem Stichwort Purpose Economy und es meint eigentlich genau das Gleiche. Es wurde aber sozusagen noch viel mehr drumherum gebaut und darüber nachgedacht. Und letztlich kann man das jetzt immer sehr schön anhand von zwei Prinzipien erklären, was so ein Verantwortungseigentumsmodell ausmacht. Das eine ist die Vermögensbindung. Das ist das, wo man auch das Wort Purpose vielleicht unterbringen kann, weil die Vermögensbindung meint, es darf nicht Geld oder Gewinne aus dem Unternehmen rausfließen, die nicht dem Unternehmen selber dienen. Das heißt, in der Regel heißt das, Gewinne werden ins Unternehmen reinvestiert, thesauriert, wie man sagt, oder man darf sie spenden. Das machen ja zum Beispiel auch Stiftungen wie die Carl Zeiss Stiftung, dass die dann lokal in Jena ganz viel unterstützen. Und das ist ja auch sozusagen ehrenwert und entwickelt die Stadt und so weiter. Also das meint man mit Vermögensbindung und es wird im Prinzip ausgeschlossen, dass irgendwelche Eigentümer, die Anteile am Unternehmen haben, Gewinnausschüttungen bekommen. Also das ist ein zentraler Aspekt. Gewinnausschüttungen werden sozusagen verhindert. Und das zweite ist, mindestens genauso wichtig, sogenannte Selbstbestimmung. Das heißt, nur weil man keine Gewinne ausschüttet, heißt es ja nicht, dass es auch Eigentümer geben kann. Die nennt man dann eben zum Beispiel Verantwortungseigentümer. Aber die müssen immer mit dem Unternehmen verbunden sein. Das heißt, in der Regel für das Unternehmen auch tätig sein, zum Beispiel über einen Dienstvertrag oder Anstellungsvertrag, und müssen sich mit dem Zweck des Unternehmens identifizieren und darauf hinarbeiten, dass sich das Unternehmen in die Richtung entwickelt. Und dann ist die Frage, was passiert, wenn die das nicht mehr wollen? Und dann behalten sie diese Anteile eben nicht. Das heißt, man kann die auch nicht veräußern. Die sind sozusagen nicht veräußerungsfähig und sie sind auch nicht vererbbar. Also genau das, was Carl Zeiss wollte, hat man dann, wenn man so ein Modell umsetzt, sozusagen von vornherein ausgeschlossen, dass nur weil ich versterbe, meine Kinder nicht die Anteile am Unternehmen erben. Das ist per se ausgeschlossen, sondern es hat eher eine mitgliedschaftliche Logik, wie das Unternehmen ist halt ein etwas Großes und ich bin Teil davon. Ich übernehme die Verantwortung, vielleicht als Eigentümer, vielleicht als Geschäftsführer, was auch immer. Aber wenn ich das nicht mehr tue, nicht mehr verbunden bin, dann ist das auch vorbei. Und dann machen das eben andere. Mhm. Genau, das habe ich sehr weit ausgeholt, aber das ist die gesamte Idee von Verantwortungseigentum.
Ja, vielen Dank für die ausführliche, aber ich glaube, sehr klare und sehr detaillierte Erklärung. Ja, und jetzt ist ja das Spannende, dass wir eben auch in der Vordiskussion geführt haben und ja auch so ein bisschen im Titel schon drin ist der Folge heute, dass ja gerade für digitale Berufe das eine spannende Unternehmensform sein kann. Und kannst du da auch so ein bisschen ausholen und sagen, was sind da eigentlich diese Herausforderungen für Menschen wie dich und deine Kolleginnen und Kollegen, die eben im Bereich der Softwareentwicklung sind und auch in anderen digitalen Berufen, wie das glaube ich auch zutrifft, warum dann am Ende eben dieser Ansatz der Verantwortung, des Verantwortungseigentums so spannend ist.
Ja, vielleicht kann ich da dann nochmal ein bisschen dazu erzählen, wie wir dahin gekommen sind, weil wir sozusagen sind auch exemplarisch für zumindest einen digitalen Beruf stehen. Und bei uns war es so, dass ich als Geschäftsführer angefangen habe, ohne Geschäftsanteile zu haben. Also es ist nicht mein Unternehmen, ich habe das nicht gegründet, sondern das war ein lieber Kollege, ein Freund von mir, der Hendrik. Er hat das Unternehmen gegründet und das war das ganz klassische Modell, es war sein Unternehmen. Er hat sich aber auch keine Gewinne rausgezogen, am Anfang sowieso unüblich, weil es wenig davon gibt. Und dann war das ein ganz kleines Unternehmen, nur ein Kunde im Wesentlichen. Und dann hat er mich dazu geholt. Ich war ganz am Anfang auch schon mal dabei, aber er hat mich dazu geholt als Geschäftsführer und hat gesagt, lass uns mal gucken, was man aus diesem Unternehmen machen kann. Dann gibt es natürlich einen großen, bunten Strauß an Möglichkeiten, was man machen kann, was durchaus auch eine Option oder eine Überlegung war, ist irgendwie Investoren reinholen. Ganz wichtiges Thema, wenn man über Verantwortungseigentum spricht und das Unternehmen irgendwie größer machen. Wachstum ist ja das, was ganz viele wollen. Gleichzeitig führt man aber auch intensive Gespräche mit allen, die im Unternehmen arbeiten, mit allen Mitarbeitenden. Und das ist ein kompletter Gegensatz, was man allein in diesen unterschiedlichen Gesprächen erlebt. Man spricht mit Investoren, die sagen ganz klar, unser Interesse ist, wir sehen am Markt, und wir sprechen da so ungefähr 2021 rum, wo der Markt auch noch anders war als heute. Wir sehen einen Markt, in dem man Geld verdienen kann. Deswegen haben wir Interesse an einem Unternehmen wie eurem. Denn man kann in diesem Markt Geld verdienen mit Softwareentwicklung. Und die Mitarbeitenden haben natürlich ganz andere Interessen als solche. Und was von Anfang an Teil der DNA des Unternehmens war, waren so klassische Themen, die man vielleicht unter New Work zusammenfassen würde. Also von Anfang an 100% remote. Es gab nie ein Office seit 2014. Das ist schon relativ lang, gab es zu der Zeit sehr wenig. Geht aber in der Softwareentwicklung wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Und zum anderen war schon immer die Devise, dass das kein Unternehmen sein soll, das irgendwie den Mitarbeitern große Regulatorik auferlegt und sowas wie Kernarbeitszeiten einfordert, sondern es basiert sehr auf freier Zeiteinteilung, sogar freier Verantwortungseinteilung, würde ich sagen, sofern das sozusagen insgesamt dem Unternehmenszweck dient und man für die Kunden erfolgreich arbeitet und so weiter, versuchen wir alles zu ermöglichen, was geht, und versuchen alles an Mitarbeitern und Orientierung, was irgendwie geht, zu machen, um, und das ist ja dann das, glaube ich, worauf du auch hinaus willst, um die Mitarbeitenden zu binden. Weil auch wenn wir wieder in die Zeit zurückgehen, und es ist ja auch immer noch so, dass es einen massiven Fachkräftemangel gibt. Und hinzu kommt, dass wir nochmal höhere Anforderungen haben. Also wenn man jetzt vielleicht ein großes Unternehmen ist, einen Softwareentwickler sucht, dann hat man den Vorteil, dass man groß ist und dass auch viele für viele potenzielle Interessenten interessant ist. Aber gleichzeitig kann man vielleicht auch jemanden, der gerade von der Uni kommt, sogar einstellen und den dann ausbilden. Das sind alles Sachen, die wir gar nicht leisten können. Das heißt, wir brauchen extrem seniorige Mitarbeitende, die hohe Qualität liefern, die eigenverantwortlich arbeiten, die 100% remote arbeiten können. Das ist ganz wichtig, kann ja auch nicht jeder. Also dieses klassische Bild anspruchsvoller digitaler Tätigkeit. Es kam dann raus bei all diesen Gesprächen, man kann solche Personen nicht motivieren und dazu bringen, für einen zu arbeiten oder für so ein Unternehmen sich einzubringen, wenn man sagt, das gehört irgendeiner Person, die primär oder auch einem anderen Unternehmen, die primär dieses Unternehmen hat, um dann da Gewinne rauszuziehen. Das ist keine plausible Erzählung, weil das sind hoch ausgebildete oder hoch erfahrene Experten, die könnten zum Beispiel auch alle als Freelancer arbeiten. Ich sage das gerne, dass wir so im Bereich Midlancing sind, weil das sind alles Experten, Expertinnen, die einfach selber sich selbstständig machen könnten und salopp gesagt für unsere Kunden arbeiten könnten. Sie machen es aber nicht. Und das ist der entscheidende Punkt, dass man das in unserer Situation schaffen muss, dass sie das nicht machen, dass sie sagen, ich möchte das nicht alleine machen, lass uns lieber zusammentun als ein größeres Ganzes, zusammen an den Markt gehen, ein Team haben. Und das macht man aber eben nur, wenn da nicht irgendetwas im Hintergrund ist, das sich sozusagen die Gewinne rauszieht. Wenn man noch weiter denkt, das haben wir inzwischen auch rückgemeldet bekommen in unseren Projekten, verglichen mit anderen Personen in den Projekten, wirken unsere Leute dadurch auch motivierter oder sie sind motivierter, so meine Hoffnung, weil sie eben ja Teil von etwas sind, an dem sie dann auch partizipieren am Erfolg und so weiter.
Aber das ist im Prinzip, also sozusagen die Motivation ist an der Stelle oder das Besondere an den digitalen Berufen, und das ist eben, das gilt für euch als Softwareentwickler, das gilt aber genauso, wenn ich im Bereich Digitalmarketing oder in diesen ganzen kreativen Berufen bin. Ich habe ja immer die Möglichkeit zu sagen, so, nee, ich habe da keine Lust mehr zu arbeiten, ich mache es halt einfach als Freelancer. Ja, oder ich wechsle wahnsinnig schnell, ja, und im Prinzip sozusagen argumentierst du, dieses Problem löse ich dadurch, dass ich eben nicht mehr in der Situation bin, dass ich dafür einen Eigentümer arbeite, der rein gewinnorientiert ist, sondern ich arbeite eben für etwas, wo ich eben Teil eines Organismus, nenne ich es jetzt mal, bin, ja, dessen größeren Purpose sozusagen hat.
Genau, ja. Ja, so würde ich es auch sagen. Und natürlich kann man jetzt argumentieren, dass es nicht nur an der Unternehmensform hängt, weil es gibt ja sozusagen eine sehr offensichtliche Form, wie man eine Person motivieren kann, ist, indem man ihr irgendwie leistungsabhängige Zahlungen anbietet, Bonuszahlungen für gute Arbeit, für gute Umsätze. Das kann ja alles auch ein Unternehmen machen, das eine andere Unternehmensform hat. Nur bleibt am Ende quasi immer noch so eine Restunsicherheit. Für mich selber, aber auch für das Team haben wir halt dann gesagt, wir wollen Dive als berufliche Heimat ansehen, wo wir uns vorstellen können, auch noch 10, 20, 30 Jahre zu arbeiten. Und das, finde ich, ist schon was sehr, sehr Besonderes heutzutage, wenn man sich eben anguckt, was du berichtest, ne? Dass man einfach sehr sprunghaft ins Unternehmen wechselt, ins Freiberuflertum geht, wieder zurück und so weiter. Ne? Also es ist so ein bisschen ein Gegenentwurf dazu und trotzdem alle Freiheiten zu haben. Ne? Man kann arbeiten, wo man will, wann man will. Super kombinierbar mit Familie, Kindern und so weiter. Ne? Also das ist eben genau diese Nische.
Ja, super spannend. Und ich meine, hier in München sehen wir, dass das irgendwie die Zeitfenster gerade im Bereich Softwareentwickler oder so in den letzten Jahren ja kürzer geworden sind. Das ist nicht so extrem wie im Silicon Valley bei meinen Freunden aus Berkeley, wo viele irgendwie im 9-Monats-Rhythmus inzwischen wechseln. Ja, aber total spannend. Kannst du so ein bisschen berichten, wie habt ihr das dann implementiert? Weil ich meine, ihr habt festgestellt, wir wollen da was ändern, und dann, was habt ihr dann gemacht? Weil ihr wart ja wahrscheinlich mal irgendwann auch eine ganz klassische GmbH, die eben nicht so aufgestellt war.
Ja, ganz genau. Und dann begann ein langer Prozess. Natürlich mussten wir, respektive ich und auch Hendrik, erstmal über das Thema Verantwortungseigentum stolpern und uns vor allem ja auch Hendrik sozusagen dafür begeistern. Und dann ist eben die Frage, wie setzt man das rechtlich um? Wenn man das jetzt so machen würde wie in Unternehmen wie Carl Zeiss oder Robert Bosch, dann gibt es da sogenannte Stiftungs- oder Doppelstiftungsmodelle. Das ist aber alles sehr, sehr teuer für so ein kleines Unternehmen wie uns. Gar nicht so einfach und vor allem finanziell gar nicht so einfach umzusetzen, weil eine Stiftung auch immer mit Kapital ausgestattet werden muss und so weiter. Deswegen war eigentlich relativ klar, wir können jetzt nicht einfach eine Dive-Stiftung gründen und dann da die Anteile reinschieben. Diese ganze Purpose-Bewegung, die ist ja getrieben von wiederum einer eigenen Landschaft von Unternehmen, die Purpose-Stiftung zum Beispiel, die das Thema in die Öffentlichkeit bringt. Und es gibt ja auch eine Lobbyorganisation, wenn man so will, die Stiftung Verantwortungseigentum, die sich dafür einsetzt, dass es eine andere Rechtsform dafür gibt. Das gibt es alles schon relativ lange. Und die haben auch ganz viel Informationsmaterial dazu, wie man sowas umsetzen kann. Somit die einfachste Lösung, für die wir uns entschieden haben, ist das sogenannte Veto-Share-Modell. Das ist nicht eine ganz einfache, logische Verkettung. Im ersten Schritt schreibt man in seine Unternehmenssatzung, also von der GmbH einfach, im Grunde rein, dass man diese zwei Prinzipien des Verantwortungseigentums berücksichtigen will oder sich danach verhalten will. So, das reicht natürlich nicht, weil die Person, das Unternehmen, das die Geschäftsanteile hat, kann natürlich jederzeit zum Notar gehen und die Satzung wieder ändern. Und damit das nicht passiert, schreibt man gleichzeitig in die Satzung rein, dass es einen Kontrollgesellschafter gibt. Das ist dann dieses Veto-Share oder Golden-Share. Dieser Anteilshaber, der diesen Share bekommt, der hat nur eine einzige Aufgabe. Er soll verhindern, dass man von diesen zwei Prinzipien abkehrt. Und wenn man das verankert und diesen Geschäftsanteil dann überträgt an so einen Kontrollgesellschafter, bei uns ist es dann diese Purpose-Stiftung, die deutsche GmbH, die haben, die hat Anteile bei uns, die sind dann verpflichtet, per Satzung immer ein Veto einzulegen, wenn irgendjemand versucht, das zu ändern. Und das ist in Anführungszeichen der Hack, wie man das relativ einfach umsetzen kann und das soweit es geht rechtssicher ist. Es ist natürlich nicht so gut wie eine eigene Rechtsform, die das per Gesetz so regelt, aber es ist ein relativ pragmatischer Ansatz. Was dann eigentlich noch viel komplizierter ist, das klingt jetzt gerade so einfach, unsere Satzung hat, glaube ich, über 20 Seiten, aber was es noch komplizierter macht, ist dann die Überführung in diese Unternehmensform. Das ist tatsächlich auch nochmal ein ganz eigenes Thema, weil ja auch nicht jeder bereit ist, einfach sein Unternehmen so zu verschenken, sondern irgendeine Kompensation will. Und das muss dann eben gesellschaftsrechtlich, steuerlich, technisch und so weiter abgewickelt werden. Da wird es dann halt noch ein bisschen komplizierter. Und das ist dann am Ende auch teuer, wenn man ehrlich ist.
Jetzt macht ihr das ja schon einige Zeit. Was würdest du sagen, waren oder sind die größten Erfolge? Also funktioniert das Ganze? Seid ihr glücklich damit? Also ja, seid ihr, ja. Sonst wärst du heute nicht hier, ja. Aber sozusagen, warum bist du hier und warum bist du so begeistert von dem Thema? Warum funktioniert das so gut aus deiner Sicht?
Also es hat auf jeden Fall sehr viel Auswirkungen, die mir gar nicht so klar waren, weil ich hatte, war so ein bisschen mein Thema, dass ich gepusht habe, dass wir das machen. Und ich dachte, es ist vor allem nach innen gerichtet und um unser Team, das wir damals hatten, waren sozusagen zusammenzuhalten. Man sieht aber Effekte nach außen, die ich gar nicht unbedingt so vorhergesehen habe und die auch gar nicht eingeplant waren. Zum einen ist es so, auf dem Personalmarkt würde ich sagen, haben wir überhaupt keine Probleme. Wenn wir jemanden suchen, in der Not sozusagen einen Softwareentwickler zu finden, ist überhaupt kein Problem. Seitdem wir das gemacht haben, sind wir sozusagen auf dem Markt interessant.
Spannend.
Auf der anderen Seite im Markt unserer Kunden würde ich jetzt nicht so weit gehen, dass man sich für uns deshalb entscheidet, aber es kommt auf jeden Fall sehr gut an und es weckt Interesse, weil das halt nicht alltäglich ist, dass man so strukturiert ist. Da fallen dann in Gesprächen lustige Sachen. Ein Kunde sagt immer, wir wären dann ja eine Programmierkolchose, weil wir ja auch so ein Modell haben, dass wir alle am Gewinnen beteiligen.
Ja.
Es zum Beispiel überhaupt keinen Anlass dafür gibt, Gehälter nicht transparent zu machen oder Umsätze nicht transparent zu machen. Solche Fragen stellen sich im Grunde gar nicht. Mhm. Und natürlich hat jeder etwas davon, wenn es gut läuft und wenn man in den Projekten einfach erfolgreich ist und gut ausgelastet ist, hat halt jeder direkt was von. Insofern würde ich sagen, dass das schon insgesamt ein Erfolg ist.
Super, ja.
Ich würde immer dazu sagen, dass das natürlich wirklich aufs Unternehmen ankommt, ob das ein Erfolg sein kann oder nicht. Aber für uns ist das ja wie gemacht, würde ich sagen.
Ja, total spannend, ja. Also ich glaube, diese Sekundäreffekte auch, dass du bei einem Kunden dann irgendwie wahrgenommen wirst, positiv, dass ihr eben da anders seid und vielleicht auch andere Mitarbeiter mit einem anderen Commitment hat, super spannend, ja. Gibt's irgendwie Dinge auch, wo du manchmal es vielleicht nicht bereut hast, aber gesagt hast, oh, war jetzt doch schwierig, da waren irgendwie Hürden oder Herausforderungen, die du vielleicht so dir nicht unbedingt gewünscht hättest?
Ja, auf jeden Fall. Also was viele schon gefragt haben, ist, warum habt ihr denn nicht einfach neu gegründet? Also ich habe das ja gerade angesprochen, dieser Übergangsprozess war sehr kompliziert. Das ist auf jeden Fall eine Frage, die man sich vielleicht ein bisschen intensiver stellen sollte, bevor man das macht. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man drüber nachdenken kann. Aber es gibt auch ganz viele Argumente, das eben nicht zu machen. Mhm. Zum Beispiel Fairness gegenüber denen, die das Unternehmen halt mal gegründet haben und so weiter. Und ansonsten würde ich sagen, sehe mich ja jetzt schon klassisch in der Rolle als Unternehmer. Man kommt schon immer wieder darüber ins Nachdenken. Ich will nicht sagen, dass ich meine Meinung dazu je geändert habe, aber man kommt darüber ins Nachdenken. Was macht einen als Unternehmer aus? Ist man quasi noch klassischer Unternehmer, wenn man sich in Anführungszeichen derart beschränkt? Aber ich komme mal wieder zu dem Schluss, man ist eigentlich nicht wirklich beschränkt. Ich würde sagen, keiner bei uns verdient schlecht und ich schon gar nicht. Deswegen ist das alles vollkommen in Ordnung so. Aber es gibt schon Fragen, die ja auch von den Gegnern dieses Modells, es gibt ja wirklich auch eine Lobby dagegen. Es gibt ja schon Fragen, die berechtigt sind, zum Beispiel die Frage der Altersvorsorge von Unternehmern. Viele kleinen Unternehmer, sage ich mal, vielleicht auch aus dem Handwerk, also setzen darauf, dass sie das Unternehmen irgendwann verkaufen. Und das ist dann deren Altersvorsorge. Das geht natürlich mit so einem Unternehmen.
Das funktioniert ja so nicht.
Weil ich habe das nicht verkaufen. Genau. Ja. Und das, also natürlich beschäftigt man sich damit, ne? Aber auch mich zwingt ja keiner dazu, das zu machen. Ich kann jederzeit aufhören. Wenn ich das wollte, könnte ich ja auch versuchen, das wieder klassisch aufzuziehen. Würde ich nie machen.
Verstanden.
Ja, Sachen, die einen beschäftigen.
Vielleicht nochmal, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, wenn wir nochmal so das Größere machen. Ja, du hast gesagt, es gibt da ja, ich weiß nicht, Lobby hat so eine negative Konnotation, aber es gibt eine gewisse Lobby, es gibt Vereine, die sich drum kümmern. Wo kann das hingehen? Was kann da vielleicht auch die nächsten Jahre Positives passieren, dass dieses Modell, das ihr habt, das sehr spannend ist und das sicher nicht für jeden ist, aber das für manche sehr gut wäre, ja, ein bisschen einfacher und mehr genutzt werden könnte. Wo kann da die Reise hingehen?
Also man kann sagen, dass die, ich nenne es jetzt auch wieder die Lobby, da schon sehr weit ist. Also schon im Koalitionsvertrag der Ampel stand, in der Ampelkoalition stand drin, dass es eine Unternehmensform geben soll für solche Unternehmen, also die Prinzipien Selbstbestimmung und Vermögensbindung garantiert sozusagen gesetzlich gesichert haben wollen. Die Ampel hat das dann, wie wir alle wissen, ja nicht hinbekommen, wie vieles andere auch, und dann gescheitert. Und im Koalitionsvertrag der Großen Koalition steht es jetzt aber wieder drin. Es wird daran gearbeitet, und sofern diese Regierung nicht auch scheitert, ist es schon sehr wahrscheinlich, dass diese Rechtsform tatsächlich kommt, also dass die angeboten wird. Und dann ist sozusagen fast schon der absolute Glücksfall, dass man dann in so eine eigene Unternehmensform wechseln kann. Und dann wird es halt wirklich spannend zu sehen, wie viele Unternehmen machen das wirklich. Machen das Startups viel? Weil es gibt ja auch immer noch die Option, dass das dann gar nicht genutzt wird. Das ist ja auch vollkommen okay. Ja. Aber das, und ein Thema haben wir noch gar nicht angesprochen, das sind die Familienunternehmen, von denen es ja wirklich sehr, sehr viele gibt in Deutschland, die keinen Nachfolger finden, weil auch dafür ist das eine super Lösung, wenn jemand als Unternehmerin, Unternehmer aufhören möchte, aber schlichtweg niemanden hat, der das Unternehmen weiterführen kann oder sich das leisten kann, weil da liegt nämlich ein großes Problem. Selbst wenn man irgendwie eine Führungsperson im Unternehmen hat, die super geeignet wäre, das komplett zu übernehmen, dann ist es im heutigen Modell so, dass sie das Unternehmen kaufen muss. Und das ist ja eine riesige Investition.
Ja.
Und wenn man eben diese ganze Geschichte einfach weglässt, dass diese Unternehmensanteile was wert sind und man die veräußern kann und so weiter, dann übergibt man sozusagen sinnbildlich nur die Verantwortung vom Unternehmen weiter. Und das wäre eine super Nachfolgelösung für wahrscheinlich hunderttausende Familienunternehmen. Und das wäre natürlich wirklich eine super Sache, wenn sich das so entwickelt, dass diese neue Rechtsform dazu führt, dass tolle Familienunternehmen, die wir haben, glaube ich, oder bin ich mir sicher, dass die weiterleben können und nicht an sowas sozusagen in Anführungszeichen zugrunde gehen oder eben halt verkauft werden, was häufig passiert. Ja, und
vielleicht auch nicht so verkauft werden, wie es gut ist fürs Unternehmen dann, sondern sie
ganz
werden
genau,
dann,
ja,
sie
ja.
können dann überführt werden in den, der am geeignetsten ist, die Verantwortung zu übernehmen, wie in dem Begriff ja drinsteckt, und nicht an den, der ausreichend Geld hat, um das Ding zu kaufen quasi.
Genau darum geht's.
Cool. Du, super spannend. Dann würde ich sagen, lass uns die Daumen drücken, dass die Koalition so lange hält, bis das Ding durch ist. Oder es die nächste Koalition macht. Wer weiß. Du, im Sinne der Zeit, ja, ich glaube, wir könnten noch viele Details beleuchten, aber wir haben einen super Überblick, glaube ich, bekommen in ein Thema, das total spannend ist und wo ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer, ging es wahrscheinlich wie mir, die wussten gar nicht, dass es das gibt, hatten vielleicht mal den Begriff gehört, aber hatten keine genaue Vorstellung. Also vielen Dank für einen super spannenden Einblick. Kannst du nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir diskutiert haben, und vielleicht nochmal so überlegen, was sind so drei Dinge, ja, die man sich aus der heutigen Diskussion, und das heißt rund um Verantwortungseigentum, Purpose Economy, die man sich merken kann. Was sind so die drei Takeaways aus der heutigen Diskussion?
Ja, ich würde mal vor allem so in die unternehmerische Richtung sozusagen gerichtet ein paar sozusagen einfach noch Gedanken mitgeben. Das erste ist, habe ich schon ein bisschen so angedeutet, dass das auch für mich relevant war, und es ist die Frage, wie viel ist genug, dass man sich die stellt? Stellt sich ja jede Führungskraft wahrscheinlich, aber auch jeder Unternehmerin, Unternehmer, weil das ist essentiell, wenn man darüber nachdenkt, ich will unbedingt wie viele Millionen haben, verdienen, dann muss ich ein Unternehmen gründen und das verkaufen. Aber wenn ich das für mich selber anders beantworte, dann ist, glaube ich, Verantwortungseigentum eine super Sache. Das Zweite, was ich nochmal betonen will, ist, was wir zuletzt besprochen haben, dass das nicht irgendwie eine Spinnerei ist für Startups und irgendwie Weltverbesserer, sowas, sondern es ist eine handfeste Option als Nachfolgelösung für Familienunternehmen, finde ich auch nochmal extrem wichtig zu betonen. Und dann will ich auch noch einen Gedanken noch reinbringen. Was man auch häufig hört, ist, ja, wenn ich einmal ein Startup habe und Investoren drin habe, dann werde ich die ja nie wieder los. Das heißt, ich habe gar nicht die Option, irgendwie einfach ins Verantwortungseigentum zu kommen, auch wenn ich das vielleicht will oder gut finde. Und da gibt es ein schönes Beispiel. Ich glaube, letztes Jahr ist das gelungen, dem Unternehmen Haferkater, kennt vielleicht der ein oder andere,
ja,
in Bahnhöfen diese Porridge-Sachen verkaufen.
Ja, genau.
Und die,
ja,
total schöne Gründergeschichte, ganz klein angefangen in Berlin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann ganz groß geworden mit Investoren. Und dann haben die aber tatsächlich mit Hilfe von Crowdfinanzierung aus der breiten Masse sozusagen, ganz viele Privatleute und Unternehmen, die den Kredite gegeben haben, haben sie die Investoren rausgekauft und das in Verantwortungseigentum überführt und können jetzt quasi wieder sicherstellen, dass sie nur ihrem Zweck sozusagen verfolgen, Unternehmen. Das finde ich eine super Geschichte. Auch das ist möglich. Nur weil man mal Investoren drin hat, heißt es nicht, dass man die immer haben muss, sondern auch da gibt es Optionen. Finde ich noch eine ermutigende Geschichte.
Cool, ja, total ermutigend, kannte ich auch nicht. Vielen Dank. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Hast du für uns auch noch was zum Weiterlesen, Weiterhören, was irgendwie spannend ist?
Ja, ich würde tatsächlich empfehlen, weil das Thema ja komplex ist, man kann sich das, glaube ich, ruhig nochmal erklären lassen. Und es gibt ja Leute, die sich viel intensiver damit befassen als ich noch. Und allen voran würde ich da mal Armin Steuernagel nennen. Der ist so ein bisschen auch das Gesicht inzwischen im politischen Berlin dafür, glaube ich. Und der hat so einen TEDx-Talk mal gemacht oder darüber. Kann man einfach suchen. TEDx Armin Steuernagel, das ist so eine halbe Stunde, glaube ich, wo er seine Geschichte erzählt, wie er zu diesem Aha-Moment kam, dass man vielleicht so eine andere Eigentumsform bräuchte.
Cool. Du, vielen Dank für den Tipp, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Den verlinken wir Ihnen natürlich auch in den Shownotes und werden dort auch den Link zu Elias und Dive setzen. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, danke für eine gute halbe Stunde, in der zumindest ich super viel gelernt habe. Danke für deine Einblicke, Elias.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyra und University for Industry auf LinkedIn.